Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Am Mikrofon ist Ulrike Ostner. Guten Morgen. Unsere Themen für Sie. mRNA, die Abkürzung kennen wir von den Corona-Impfstoffen. Aber in dieser Abkürzung steckt auch eine große Hoffnung. Kann man mit der Technologie Krebs heilen? Ein Blick in die nahe Zukunft. Was Neues gibt's auch bei den psychiatrischen Krisendiensten in Bayern. Wir stellen den Dolmetscher-Service vor und einen Podcast, der dazu passt. Der bekannte Entertainer Harald Schmidt spricht mit seinen Gästen über Depressionen. Aber erstmal eine neue Folge unserer Reihe über gesunde Gemüse und Salate. Diesmal serviert Julia Smilger das belgische Nationalgemüse. Falls Sie jetzt an Pommes denken und sich fragen, was daran gesund sein soll, dann denken Sie in die falsche Richtung. In Belgien liebt man tatsächlich Chicorée. Und der hat auch noch Verwandtschaft in Italien, nämlich den Radicchio. Fangen wir mit dem Chicorée mal an.
Die Entdeckung von Chicorée gilt als Zufallsfund. Ein belgischer Gärtner soll 1845 in Brüssel zufällig entdeckt haben, dass eine im Keller gelagerte Wurzelchicorée feine gelbe Blattknospen entwickelt hat, die essbar sind. Der Vorgänger und Verwandte von Chicorée ist die Cichorie, zu Deutsch Wegwarte, eine bereits während der Antike verwendete Heilpflanze. Im 18. Jahrhundert, vor allem nach der napoleonischen Kontinentalsperre 1806, dienten Zichorienwurzeln aus der Not heraus als Kaffeeersatz, weil sie auch reich an Bitterstoffen sind, erklärt Ioda Gül-Zopf, Professorin für Ernährungsmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
Chicorée ist tatsächlich etwas, was zum Beispiel vor allem in Frankreich sehr gerne konsumiert wird, in Niederlande, Belgien. Außergewöhnlicherweise in Deutschland offensichtlich nicht so stark wie in diesen Ländern. Da konsumiert man dieses wunderbare Gewächs sehr gerne, weil es wirklich unglaublich reich an Bitterstoffen ist. Und Bitterstoffe brauchen wir für so viele Prozesse, vor allem im Magen-Darm-Trakt.
Der Bitterstoff des Chicorée heißt Lactocopicrin. Er bindet Magensäure und regt die Verdauung an. Angebaut und gelagert werden soll Chicorée im Dunkeln, denn Licht lässt die Blätter innerhalb weniger Stunden ergrünen und unangenehm bitter schmecken. Im Kühlschrank soll Chicorée am besten in ein Tuch eingewickelt und maximal 4 Tage aufbewahrt werden. Danach gehen die wertvollen Bitterstoffe verloren. Der Strunk ist übrigens bitterer als die Blätter. Das Gemüse ist außerdem reich an Ballaststoffen sowie an Kalium und Magnesium.
Das Gute im Chicorée ist, dass das natürlich roh, aber auch gedünstet konsumiert werden kann. Und es zeigt sich einfach in so vielen Untersuchungen, dass diese Elemente tatsächlich das Potenzial haben, die Entzündung im Darm zu senken. Und daher wir das ganz gerne bei Patienten, die mit Darmproblemen zu uns kommen, auch empfehlen.
Jüngste Züchtungen aus dem Gewächshaus schmecken weniger bitter, was für die Ernährungswissenschaftlerin Zopf nicht unbedingt ein Vorteil für die Gesundheit ist.
Was ich sehr schade finde, weil diese Bitterstoffe für die Ausschüttung von Magensaft, für die Gallenproduktion, für unseren Darmstoffwechsel sehr wichtig eigentlich ist. Aber obwohl es weniger bitter schmeckt als früher, kann man auch den Restbitter vielleicht noch schön kombinieren mit bestimmten schmackhaften Ölen wie Walnuss und Olivenöl. Oder man mischt es mit anderen Salatanteilen wie im Kopfsalat, dann schmeckt es auch wenig bitter.
Chicorée gehört zur Familie der Korbblüter. Es ist eng mit Endivie, Löwenzahn oder Artischocke verwandt. Am ähnlichsten ist dem Chicorée sein italienischer Verwandter Radicchio, häufig auch als rote Chicorée bezeichnet.
Und seine nahe Verwandtschaft zu Radicchio zeigt ja auch, dass Radicchio auch diese Bitterstoffe enthält. Und neben diesen Bitterstoffen ist zum Beispiel auch sehr reich an anderen Vitaminen und Spurenelementen, vor allem Eisen und Zink. Eisen brauchen wir aus verschiedensten Gründen. Zink brauchen wir für die Wundheilung, für Haut, Nägel und für unsere Darmschleimhaut. Magnesium für die Muskulatur, das ist wirklich also eine Bombe.
In seiner ursprünglichen Heimat Italien verspeiste man den ersten Radicchio schon im 16. Jahrhundert. Bis heute liegt das Hauptanbaugebiet in Italien. Radicchio als Salat ist dort ein Klassiker. Aber das rote Gemüse kann noch mehr. Radicchio schmeckt zum Beispiel leicht gedünstet in Pastasoßen und Reisgerichten oder als Beilage zu Fleisch, Fisch und Geflügel.
Was beim Radicchio im Vergleich zum Chicorée tatsächlich vielleicht vom Vorteil ist, dass der Anteil von Vitamin C sehr, sehr viel höher ist, ungefähr dreimal so hoch wie beim Chicorée. Also habe ich einen Patienten, der vielleicht aufgrund von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder anderen Neigungen nicht so viele Vitamin C-haltige Früchte essen möchte, ist es auf jeden Fall eine wunderbare Quelle und deckt 30% des Tagesbedarfs ab, das Vitamin C. Und es hat einen höheren Ballaststoffanteil als im Vergleich zum Chicorée.
Sowohl Chicorée als auch Radicchio haben einen hohen Anteil an präbiotischen Ballaststoffen, die essentiell für die Darmgesundheit sind. In mehreren Studien wurde bewiesen, dass vor allem der präbiotische Ballaststoff Inulin dabei entzündungshemmend wirkt.
Die Präbiotika sind eine Nahrungsquelle für unsere Darmflora, für die Bakterien, die da leben. Und die Bakterien leben mit uns in einer Symbiose. Das bedeutet, sie produzieren etwas, wovon wir Nutzen nießen. Und das sind sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Und diese Fettsäuren sind wichtig für unsere Darmschleimhaut. Je stabiler unsere Darmschleimhaut ist, desto gesünder sind wir, desto gesünder ist das Immunsystem. Und es hat sich eben in diesen Studien gezeigt, dass durch diese besondere Anteile von Chicorée oder Radicchio diese Darmkeime sich positiv verändert haben, dass sie die besonders guten Stoffwechselprodukte produziert haben, dass die Darmschleimhaut stabiler wurden und dass die Patienten mit Entzündungen in der Darmwand weniger Entzündungen hatten als die Patienten, die das nicht konsumiert haben.
Wieder ein Beweis. Wir können etwas dazu beitragen, dass unser Körper fit und unser Immunsystem intakt bleibt. Aber machen wir uns nichts vor. Einfach weil unsere Lebenserwartung steigt und steigt, werden mehr von uns auch Krankheiten bekommen, die gefährlich sind. Krebs zum Beispiel.
Heute erkrankt fast jede zweite Person im Laufe ihres Lebens an Krebs. Das Thema ist mehr als präsent und wir alle kennen jemanden, der oder die eine Krebsdiagnose bekommen hat. Einige Krebsarten bekommen wir, wenn wir sie rechtzeitig erkennen, mittlerweile ganz gut in den Griff. Andere kommen immer noch einem Todesurteil gleich. Grund zur Hoffnung gibt nun etwas, das wir aus der Corona-Pandemie kennen, die sogenannte mRNA-Impfung. Dass die nämlich gegen Covid so schnell entwickelt werden konnte, lag vor allem daran, dass man sich in der Krebsforschung schon sehr lange diesem Prinzip widmet. Und das Prinzip ist erstmal relativ einfach erklärt.
Die mRNA ist der Postbote der Zelle. Sie transportiert Informationen aus dem Zellkern nach außen, zum Beispiel den Bauplan, nach dem Eiweiße gebaut werden. Diese Eiweiße erledigen in unserem Körper viele verschiedene Funktionen. mRNA-Impfstoffe sind nun im Labor entwickelte neue Baupläne, um ganz neue Eiweiße zu bauen, mit deren Hilfe das Immunsystem spezielle Krankheitserreger erkennen und bekämpfen kann.
Was bei Corona gut funktioniert hat, ist bei Krebs allerdings gar nicht so einfach. Denn Krebszellen sind Meister im sich verändern und im sich vor unserem Immunsystem verstecken. Und kein Krebs ist wie der andere. Dabei geht es nicht nur um verschiedene Krebsarten, sondern jeder Mensch hat seinen eigenen Krebs mit ganz individuellen Veränderungen. Deshalb würde eine individualisierte Behandlung hier so viel Sinn ergeben. Bei der mRNA-Impfung würde das so aussehen, dass man Proben aus dem Tumor entnimmt und seine Oberfläche analysiert. Daraus kann man dann die ganz speziellen Merkmale des Tumors ableiten und im Labor einen angepassten Impfstoff entwickeln. Einmal geimpft, enttarnt das Immunsystem im besten Fall die Krebszellen und bekämpft sie vollständig. Doch wird diese Behandlung so etwas wie der heilige Gral gegen Krebs? Nein, sagt Johannes Unch, der zu diesem Thema an der Technischen Universität in München forscht.
Headlines mit sehr, sehr optimistischen Einschätzungen verleiten natürlich zu großen Hoffnungen. Sich das zu Herzen zu nehmen, ist auch nur menschlich. Aber ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Und eine realistische Annahme ist, Stand heute, Krebsimpfstoff können ein weiteres Instrument im Werkzeugkoffer von Ärztinnen und Ärzten werden. Das kann auch ein sehr potentes Werkzeug werden. Und die aktuellen Ergebnisse bescheinigen auch schon eine Effektivität, nur eben kein alleiniges Wunder, sondern eben eher das Potenzial als unterstützende Therapie.
Dazu gibt es jetzt schon sehr vielversprechende und fortgeschrittene Studien. Das US-amerikanische Unternehmen Moderna forscht zum Beispiel zu Hautkrebs und kombiniert dafür den mRNA-Impfstoff mit einer Immuntherapie. Bei 79% der so Behandelten wurde der Krebs zum Stillstand gebracht. Diese Studie ist aktuell in der letzten Testphase und die Forschenden gehen davon aus, dass sich die Ergebnisse auch auf andere Krebsarten ausweiten lassen. Auch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, bisher eine der tödlichsten Krebsarten, gibt es Hoffnung, sagt Nils Hallamer vom Deutschen Krebsforschungszentrum.
Erste Daten, die aus der Therapie von Bauchspeicheldrüsenkrebs, vom Pankreaskarzinom kommen, wo man ehrlicherweise so gut wie überhaupt keine Therapieoptionen schon hatten. Das heißt, die Patienten haben eine sehr schlechte Prognose. Und dort ist es tatsächlich gelungen, dass man diese Impfung noch dazu packt, dass der Tumor wirklich dann auch wirklich weg ist und auch nicht wiederkehrt und jetzt schon sehr lange Zeit nicht wiederkehrt. Und das sind nur wenige Patienten bisher, die so behandelt worden sind. Aber es zeigt zumindest auf, was da die Möglichkeiten von dieser Impfung sein können.
Das macht Hoffnung. Doch individualisierte Therapieansätze sind nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch eine finanzielle. Der Aufwand für jede einzelne Impfung ist enorm. Im Moment kostet eine individuelle Krebstherapie rund 470.000 Euro. Sicher werden die Methoden in Zukunft effizienter und damit auch günstiger. Aber wenn jeder Zweite an Krebs erkrankt, wird unser Gesundheitssystem diese Kosten nicht tragen können. Deshalb wird es auch in Zukunft besser sein, Krebs gar nicht erst zu bekommen. Auch die Medizin von morgen wird also um Vorsorgeuntersuchungen nicht drumherum kommen.
Und da schließt sich der Kreis zur gesunden Lebensführung und unserer Reihe über die gesunden Inhaltsstoffe von Gemüse. Chicory und Radicchio haben wir ja vorhin vorgestellt. Katja Schmidt berichtete über die mRNA-Impfung gegen Krebs. Der Frage, wie wir den Krebs in naher Zukunft besiegen werden, widmet sich auch der Podcast Medizin von morgen mit Eckart von Hirschhausen. Alle 6 Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und da wir gerade über Podcasts reden, auch Harald Schmidt, der bekannte Entertainer und Kabarettist, hat da ein interessantes Angebot. Die wenigsten wissen, dass er schon seit vielen Jahren Schirmherr der Deutschen Stiftung Depressionshilfe ist. In seinem Podcast Raus aus der Depression spricht er mit Betroffenen, die wir alle kennen, zum Beispiel mit Karl Theodor zu Guttenberg, den früheren Bundesverteidigungsminister, der wegen einer Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit zurücktreten musste. Heute sagt zu Guttenberg:
Das politische Leben ist natürlich auch immer in gewisser Weise ein Großschauspiel, wo man eines unter allen Umständen immer wieder versucht zu überdecken, und das sind Schwächen. Also von daher war das, was manche als Lebensniederlage von außen empfunden haben und was es sicherlich in mancherlei Hinsicht auch war, nämlich mein Rücktritt, der größte Segen, der mir passieren konnte.
Denn Karl Theodor zu Guttenberg hat eine familiäre Vorbelastung, was die Depression angeht. Sein Vater, der Komponist Enoch zu Guttenberg, war ebenfalls depressiv. Der Psychiater und Vorsitzende der Deutschen Stiftung Depressionshilfe, Professor Ulrich Hegerl, ordnet diesen Zusammenhang ein.
Wenn man die Veranlagung hat, dann können solche extremen Belastungen, wie sie der Politbetrieb mit sich bringen kann, schon ein Auslöser sein. Aber er hat ja auch geschildert, dass er in seiner Jugend bereits Anzeichen einer Depression hatte, wo diese Belastungen vielleicht gar nicht vorgelegen haben. Und man erlebt dann nicht selten auch, wenn die Menschen in der Rente sind, die berufliche Belastung wegfällt, dass sie dann möglicherweise trotzdem nochmal eine depressive Krankheitsphase bekommen können. Also man darf diese äußeren Faktoren auch nicht überbewerten, aber als Auslöser spielen sie in jedem Fall eine Rolle.
Was allerdings gar nicht überbewertet werden kann, ist das Hinschauen, das Wahrhaben wollen, dass mit der eigenen Psyche etwas nicht stimmt. Harald Schmidt hat im BR-Interview von den Gesprächen mit seinen Podcast-Gästen erzählt und fasst das so zusammen.
Man gibt eigentlich möglichst schnell dem Betroffenen oder der Betroffenen Raum, dass sie schildern, wie es bei ihnen war. Und es sagen eigentlich auch alle Betroffenen sehr häufig dasselbe, nämlich: Ich hätte mir schon früher eingestehen sollen, dass ich depressiv bin. Ich hätte schon früher versuchen sollen, professionelle Hilfe zu kriegen. Teilweise warten die Leute über ein halbes Jahr auf einen Termin. Dann muss ich auch den richtigen Psychiater oder Psychologen finden. Und ich hätte schon früher meine Angst vor Klinikaufenthalt und vor Medikamenten überwinden sollen.
Wenn Sie Lust haben, da mal reinzuhören, der Podcast von Harald Schmidt heißt Raus aus der Depression und alle Folgen sind in der ARD-Audiothek. Im Fall, dass eine seelische Krise aber gerade akut ist, hilft auch kein Podcast mehr. Dann braucht man manchmal ganz schnell Hilfe. Dafür gibt es in Bayern seit 2021 die Krisendienste. Sie sind rund um die Uhr erreichbar. Und ich sage Ihnen gleich die Nummer nachher. Nun wurde das Angebot um einen Dolmetscher-Service erweitert. Veronika Wawacek berichtet.
Annette Maurer ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie. Seit 2016 arbeitet sie in der Leitstelle der Krisendienste Oberbayern, ist also telefonisch erreichbar für Menschen, die sich in einer Konfliktsituation befinden oder in einer psychischen Krise, aber auch für deren Angehörige. Gemeinsam mit den Hilfesuchenden versucht sie, die Situation am Telefon zu entschärfen. Gelingt das nicht, kann sie auch psychiatrisch geschulte Teams schicken, um die Situation vor Ort zu deeskalieren und die Betroffenen in eine Klinik oder ein Beratungsangebot zu vermitteln. Gerade kommt sie aus einem Telefonat mit einer Familie, die sich um ihre Schwiegermutter sorgt.
Ständig quasi den Wohnort wechselt, weil sie sich verfolgt fühlt, abgehört fühlt, strahlen sie, beeinträchtigen.
In diesem Fall fand das Gespräch auf Deutsch statt. Immer wieder aber kommt es vor, dass Menschen unter der Telefonnummer 0800 655 3000 bei den Krisendiensten Bayern anrufen, deren Deutschkenntnisse für ein Beratungsgespräch nicht ausreichen. Deshalb gibt es inzwischen bayernweit die Möglichkeit, am Telefon Dolmetschende hinzuzuziehen. Und zwar in sehr vielen Sprachen, wie Petra Brandmeier, die ärztliche Leiterin der Leitstelle in Oberbayern, erklärt. Im vierten Quartal 2023 war das 56 Mal der Fall.
Insgesamt haben wir im Angebot 120 Sprachen von unserem Dienstleister. Wir hatten Englisch. Es kommt immer darauf an, wir haben einige Mitarbeitende, die gut Englisch können. Die machen das natürlich dann persönlich. Und wenn jemand sich da unsicherer ist, dann holt er sich den Dolmetscher dazu. Dann haben wir Russische, das waren 8 Anrufende für ganz Bayern. Türkisch und Portugiesisch waren es jeweils 5. Ukrainisch, Farsi und Spanisch waren es dann 3.
Die Themen, die zu Krisen und zur Suche nach Hilfe führen, seien in den fremdsprachigen Beratungen genauso vielfältig wie in den Beratungsgesprächen auf Deutsch, so Petra Brandmeier.
Das kann ein familiärer Konflikt sein. Das kann eine schwierige Fluchterfahrung sein bei unseren Migrantinnen und Migranten. Es kann ein Eltern-Kind-Konflikt sein. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite dabei. Es kann auch natürlich eine Konfliktsituation in einer geflüchteten Einrichtung sein.
Wichtig ist es für die Expertinnen und Experten des Krisendienstes Bayern zunächst einmal herauszufinden, was die Muttersprache des Anrufenden ist. Im Anschluss ziehen sie die richtigen Dolmetschenden via Telefonkonferenz hinzu.
Das ist immer so das Wichtigste, er muss in der Leitung bleiben. Wenn das Verständnis da ist, dass er das verstanden hat, dann halten wir ihn in der Leitung und tun uns dem Dolmetscherdienst anrufen. Und das funktioniert sehr schnell und auch unglaublich. Also wird nach der Sprache gefragt und es kann jetzt Hindu oder wie auch immer die unmöglichsten Sprachen sein. Also da habe ich schon, die habe ich noch nie gehört. Und man gibt es ein und innerhalb von 1-2 Minuten meldet sich tatsächlich ein Dolmetscher.
Psychiatrisch geschult seien die Mitarbeitenden des Dolmetscher-Services dafür nicht. Das sei aber auch nicht notwendig, sagt Annette Maurer. Schließlich stellen die Krisendienste keine Diagnosen, sondern hören erst einmal zu. Und da hat sie die Erfahrung gemacht, dass die Dolmetschenden sehr genau zuhören und nachfragen.
Es kommt in der Regel immer ein gutes Ergebnis auch raus, dass wir vermitteln können, also Hilfen weitervermitteln können oder Termine ausmachen können.
Und die Vermittlung zu den Hilfestellen kann ganz unterschiedlich sein. Den Angehörigen der Frau mit Wahnvorstellungen, die Annette Maurer zuvor am Telefon hatte, konnte sie einen Termin bei einem sozialpsychiatrischen Dienst anbieten.
Die Krisendienste Bayern, jetzt auch für Menschen, die nicht Deutsch sprechen, erreichbar. Die Nummer für alle, die Hilfe des Krisendienstes brauchen, lautet 0800 655 3000. Noch einmal 0800 655 3000. Kostenfrei und rund um die Uhr. So, und jetzt machen wir noch was Schönes zum Schluss. Michael Schlegel war bei einer Bauchtanztruppe von Frauen, die selbst nicht sehen können, wie schön das aussieht, was sie da machen.
4 Frauen üben einander zugewandt Bauchtanz. Sie tragen bequeme Gymnastikkleidung und haben verzierte Bauchtanztücher umgebunden, an denen viele dünne goldene Münzen hängen. Bei jedem Hüftschwung erfüllen sie den Raum mit klimpernden Geräuschen. Eine von ihnen ist die 53-jährige Nicole Laukötter. Sie ist rothaarig und gut gelaunt.
Ich bewege mich gerne mit so wenig Stress wie möglich, also so leistungsmäßig halt nicht so. Und da habe ich gedacht, das könnte hier was sein, wo man sich bewegt. aber das alles ein bisschen Piano, ein bisschen nicht so hektisch oder so und dann auch noch Spaß dabei hat und was mit Musik macht, weil ich eben auch gerne Musik habe.
Vor jeder der Frauen liegt auf dem gefliesten Boden ein kleiner grauer Teppich. So können sie mit ihren Füßen fühlen, wo sie im Raum stehen, denn drei von ihnen können kaum etwas sehen. Tanzlehrerin Wiebke Würdig beschreibt ihren drei Schülerinnen deshalb die Tanzbewegungen in Worten. Aber manchmal reicht auch das nicht aus.
Eine Hand auf meinen Bauch, eine auf die Rippen. Mhm. Und dann bleibt die Hüfte ruhig und der Oberkörper schiebt trotzdem.
Okay.
Mhm. Genau.
Ja, dann probiere ich das mal.
Nicole Laukötter kann seit ihrer Geburt wenig sehen. Vor 20 Jahren konnte sie noch lesen, wenn sie sich angestrengt hat. Heute nimmt sie nur noch Umrisse und Schatten wahr. Hier beim Bauchtanz, in einem Raum des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbunds, geht es vor allem ums Hineinspüren in die Musik und die Bewegung. Dabei hilft auch der Körperkontakt zu den anderen. Die vier Frauen stellen sich im Kreis auf und legen dabei ihre Hände auf Kopfhöhe aneinander.
Also machen diese Wippbewegung, also die Knie gebeugt und gestreckt und dass die Hüfte eben so nach oben und unten geht. Das machen dann zwei und die anderen zwei machen nichts in der Zeit. Dann machen wir diese Kippbewegung, also die Hüfte nach vorne und zurück kippen und die anderen beiden machen nichts. Dann machen wir den Twist, also die Hüfte vor und zurück bewegen und die beiden anderen machen nichts. Und dann machen wir Kreis, also die Hüfte kreisen.
Die Tänzerinnen sind inzwischen so richtig warm gelaufen.
6, 7, 8.
Jetzt versuchen sie sich an einer Art Körperkanon. Wiebke Würdig fängt mit einer Hüftbewegung an, die nächste Tänzerin macht sie nach. Und so geht die Bewegung im Kreis herum. Währenddessen schickt Wiebke Würdig schon die nächste Bewegung in die Runde. Gabriele Stern erklärt, warum das auch ganz ohne Sprechen funktioniert.
Tatsächlich ist mein Indikator die Christine, weil die hat so einen tollen Beckenschwung. Dann höre ich immer, wann ihr Tuch klimpert. Dann weiß ich, jetzt bin ich bald dran.
Okay. Keine Ahnung, ein bisschen intuitiv, ein bisschen den Takt mitzählen sozusagen. Also wenn sie, also die Wiebke anfängt, dann eben bis 8 zählen, dann fängt ja Christine an und dann fange ich an. Und dann immer die 4 Bewegungsarten hintereinander durchbewegen sozusagen und immer 8-mal.
Die drei Frauen haben sich hier einen Raum geschaffen, in dem sie sich mit ihrer Wahrnehmung nicht an die Sehenden anpassen müssen, erzählt Nicole Laukötter.
Ich mache auch viel Sachen mit teilweise Sport mit anderen Menschen, die nicht die Behinderung haben. Aber da ist es natürlich dann immer so, man muss sich erklären, man muss Leute darum bitten, bestimmte Sachen besser zu erklären oder mir so nahe zu bringen, dass ich es verstehe. Sonst bin ich manchmal eben der Exot und hier ist das eben normal, ne? Dass man eben nichts sieht oder schlecht sieht.
Nach gut 1,5 Stunden ist der Tanzunterricht vorbei. Für Nicole Laukötter geht es dann wieder zurück in die Welt, in der so oft die andere Norm gilt. Aber der nächste Termin fürs gemeinsame Bauchtanzen steht schon.
Dann vielen Dank, ihr Lieben, habt ihr sehr schön gemacht.
Ja, danke auch, Liebe.
Klingt nach großem Spaß, die Bauchtanzgruppe für Frauen mit Sehbehinderung. Und das war es vom Gesundheitsmagazin, heute mit Ulrike Ostner.